November. Der November erhält seine besondere spirituelle Atmosphäre durch die beiden ersten Tage aller Heiligen, aller Seelen. Das Geheimnis der Gemeinschaft der Heiligen wirft besonderes Licht auf diesen Monat wie auch auf den ganzen letzten Teil des liturgischen Jahres. In Christus, in seiner Auferstehung, gründet die Hoffnung, die, wie der heilige Paulus sagt, uns nicht zugrunde gehen lässt. Die große Familie der Kirche findet in diesen Novembertagen eine Zeit der Gnade. Euer Herz lasse sich nicht verwirren, sagt Jesus, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das menschliche Herz, immer rastlos umherirrend, bis es einen sicheren Hafen findet, hier erreicht es endlich den starken Fels, hier kann es bleiben und ruhen. Wer auf Jesus vertraut, der vertraut auf Gott selbst. Jesus ist Mensch, aber wir können ihm völlig vertrauen, denn wie er selbst sagt, er ist im Vater und der Vater ist in ihm. Dadurch ist Gott uns wirklich entgegengekommen. Wir Menschen brauchen einen Freund, einen Bruder, der uns an die Hand nimmt und uns zum Haus des Vaters führt. Wir brauchen jemanden, der den Weg gut kennt. Und in seiner Liebe hat Gott seinen Sohn gesandt, nicht nur um uns den Weg zu zeigen, sondern um selbst zum Weg zu werden. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Dieses Niemand, es lässt keine Ausnahmen zu. Aber genau genommen entspricht es einem anderen Wort Jesu, das er beim letzten Abendmahl sprach. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Auch sagt er, es gibt im Haus des Vaters viele Wohnungen. Und das bedeutet, bei Gott ist Platz für alle. Jesus ist der Weg, der allen offen steht. Es gibt keine anderen Wege. Alle Wege, die anders zu sein scheinen, führen, wenn sie authentisch sind, zu ihm zurück. Sonst führen sie nicht zum Leben. Aller Heiligen lässt uns die Freude auskosten, dass wir zur großen Familie der Freunde Gottes gehören, dass wir, wie Paulus schreibt, Anteil haben am Los der Heiligen. Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes, ruft der Apostel Johannes. Ja, heilig werden heißt, voll zu verwirklichen, was wir schon sind. Denn in Jesus wurden wir ja schon zur Würde von Kindern Gottes erhoben. Mit der Menschwerdung seines Sohnes, seinem Tod, seiner Auferstehung, hat Gott die Menschheit mit sich versöhnt und sie zur Teilhabe an seinem eigenen Leben geöffnet. Wer an Christus glaubt, der wird von oben von Neuem geboren. Er ist wie neu gezeugt vom Heiligen Geist. Das ist das Geheimnis der Taufe, durch die die Mutterkirche die Heiligen zur Welt bringt. Das in der Taufe empfangene neue Leben ist nicht dem Tod unterworfen. Für den, der in Christus lebt, ist der Tod Übergang von der irdischen Pilgerfahrt zur himmlischen Heimat. Dort nimmt der Vater alle seine Kinder aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen auf, so lesen wir im Buch der Offenbarung. Darum ist es angebracht, dass wir gleich nach aller Heiligen das Gedenken aller verstorbenen Gläubigen, aller Seelen feiern. Die Gemeinschaft der Heiligen, die wir im Credo bekennen, ist eine Realität, die sich hier unten aufbaut, die aber erst voll sichtbar wird, wenn wir Gott sehen werden, wenn wir Gott sehen werden, wie er ist. Es ist die Realität einer Familie. verbunden durch die tiefen Bande einer geistlichen Solidarität. Verbindung der verstorbenen Gläubigen mit denen, die noch Pilger auf Erden sind. Eine geheimnisvolle, aber wirklich vorhandene Verbindung. Sie wird gespeist vom Gebet und von der Teilnahme an der Eucharistie. Im mystischen Leib Christi begegnen sich die Seelen der Gläubigen nach Überwindung der Schranken des Todes. Sie beten füreinander und vollziehen in Liebe einen vertrauensvollen Gabenaustausch. In dieser Glaubensdimension ist die Gepflogenheit zu verstehen, an die Verstorbenen im Gebet zu denken, besonders bei der Darbringung des eucharistischen Opfers. Freut euch alle im Herrn. Wir sollen teilhaben an der himmlischen Freude der Heiligen. Die Heiligen sind keine kleine Gruppe Auserwählter. Sie sind eine unzählige Schar. In dieser Menge finden sich nicht nur die offiziell anerkannten Heiligen, sondern die Getauften aller Zeiten und Nationen, die versucht haben, mit Liebe und in Treue Gottes Willen zu tun. Von den meisten von ihnen kennen wir nicht das Gesicht, nicht einmal den Namen, aber mit den Augen des Glaubens sehen wir sie am Firmament Gottes strahlend wie herrlich leuchtende Sterne. In diesen Tagen feiert die Kirche ihre Würde als Mutter der Heiligen und sie zeigt ihre Schönheit als unbefleckte Braut Christi, Quelle und Urbild jeder Heiligkeit. Gewiss fehlen in der Kirche widerspenstige, geradezu rebellische Söhne und Töchter nicht. Aber die ihr eigenen Wesenszüge erkennt sie in den Heiligen, an ihnen hat sie ihre höchste Freude. Das Buch der Offenbarung nennt sie die große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen, niemand konnte sie zählen. Dieses Volk umfasst die Heiligen des Alten Testaments, des Neuen Testaments, die vielen Märtyrer aus der Anfangszeit des Christentums, die Seligen und Heiligen der nachfolgenden Jahrhunderte bis hin zu den Zeugen Christi unserer Zeit. Sie alle verbindet der Wille, in ihrem Leben das Evangelium zu verkörpern, unter dem Antrieb des Heiligen Geistes. Aber wozu dient den Heiligen unser Lob? Wozu unsere Verherrlichung? Wozu dieses ganze Hochfest? Mit dieser Frage beginnt eine berühmte Predigt des heiligen Bernhard von Clairvaux zum Allerheiligenfest. Es ist eine Frage, die man sich auch heute stellen könnte. Und aktuell ist auch die Antwort, die uns der Heilige gibt. Ich zitiere: Die Heiligen brauchen unsere Ehren nicht. Unsere Frömmigkeit gibt ihnen nichts. Ich gestehe, dass mich starkes Verlangen erfasst, wenn ich das bedenke. Ende des Zitats. Das also ist die Bedeutung dieses Hochfestes, durch den Blick auf das leuchtende Vorbild der Heiligen in uns das große Verlangen zu wecken, wie die Heiligen zu sein. Also glücklich darüber zu sein, nahe bei Gott zu leben, in seinem Licht, in der großen Familie der Freunde Gottes. Das bedeutet, ein Heiliger zu sein, nahe bei Gott, in seiner Familie leben. Und das ist unser aller Berufung. Die Erfahrung der Kirche zeigt, dass jede Form der Heiligkeit, auch wenn sie ganz unterschiedliche Wege geht, immer über das Kreuz führt, über die Selbstentsagung. Die Biografien der Heiligen beschreiben Männer und Frauen, die gehorsam waren gegenüber den Plänen Gottes und die manchmal unbeschreibliche Prüfungen und Leiden, Verfolgungen, das Martyrium auf sich genommen haben. Sie harrten aus in ihrem Bemühen. Es waren die, so schreibt die Offenbarung, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Das Vorbild der Heiligen ist für uns eine Ermutigung, denselben Weg einzuschlagen, die Freude desjenigen zu erfahren, der Gott vertraut. Denn die einzige wahre Ursache der Traurigkeit, des Unglücklichseins, liegt für den Menschen darin, fern von Gott zu leben. An alle Heiligen überschreitet unser Herz die Grenzen von Zeit und Raum. Es weitet sich in die Dimension des Himmels aus. In der Anfangszeit des Christentums wurden die Glieder der Kirche auch die Heiligen genannt. Im ersten Brief an die Korinther zum Beispiel wendet sich Paulus an die Geheiligten in Christus, berufen als Heilige, mit allen, die den Namen Jesu, unseres Herrn, überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Der Christ ist schon heilig, da die Taufe ihn mit Jesus und seinem österlichen Geheimnis vereint. Gleichzeitig aber muss er es werden, indem er sich ihm immer inniger anschließt. Alle Menschen sind zur Heiligkeit berufen, die letztlich in einem Leben als Kinder Gottes besteht, in jener Ebenbildlichkeit mit ihm, nachdem wir geschaffen worden sind. Alle Menschen sind Kinder Gottes. Und alle müssen werden, was sie sind, durch den anspruchsvollen Weg der Freiheit. Gott lädt alle ein, Teil seines heiligen Volkes zu sein. Der Weg ist Christus, der Sohn, der Heilige Gottes. Aller Heiligen, aller Seelen, das ist eine günstige Gelegenheit, um im Gebet unserer Lieben zu gedenken und um über die Wirklichkeit des Todes nachzudenken. Eine Wirklichkeit, die die sogenannte Wohlstandsgesellschaft oft aus dem Bewusstsein der Menschen zu verdrängen sucht, die ganz von den Sorgen des täglichen Lebens in Anspruch genommen sind. In Wirklichkeit gehört aber das Sterben zum Leben. Und zwar nicht nur am Ende, sondern, wenn man es recht bedenkt, in jedem Augenblick. Trotz aller Ablenkungen lässt uns der Verlust eines geliebten Menschen immer wieder dieses Problem wiederentdecken. Dann empfinden wir den Tod als eine in jeder Hinsicht feindliche Präsenz, die unserer natürlichen Berufung zum Leben, zum Glücklichsein entgegensteht. Jesus hat dem Tod einen vollkommen anderen Sinn gegeben. Das hat er durch seine Lehren getan, vor allem aber dadurch, dass er selber den Tod auf sich nahm. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet, heißt es an mehreren Stellen in der Liturgie der Osterzeit. Durch den Geist, der nicht sterben konnte, schreibt ein Kirchenvater, hat Christus den Tod vernichtet, der den Menschen vernichtete. Auf diese Weise hat der Sohn Gottes bis ins Letzte an unserer Menschennatur teilhaben wollen, um sie wieder für die Hoffnung zu öffnen. Letztlich wurde er geboren, um sterben zu können und um uns auf diese Weise von der Knechtschaft des Todes zu befreien. Seitdem ist der Tod nicht mehr derselbe. Es wurde ihm sozusagen sein Gift genommen. Die Liebe Gottes, die in Jesus wirkt, hat dem ganzen Dasein des Menschen neuen Sinn gegeben. Und hat so auch sein Sterben verwandelt. Wenn in Christus das menschliche Leben bedeutet, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, dann ist die Todesstunde der Augenblick, in dem dieser Übergang sich konkret, endgültig verwirklicht. Wer sich bemüht, wie Christus zu leben, wird von der Angst vor dem Tod befreit. Und dieser wendet sich uns nicht mehr mit dem höhnischen Grinsen eines Feindes zu, sondern, wie der heilige Franz im Sonnengesang schreibt, mit dem freundlichen Gesicht eines Bruders. Eines Bruders, für den man Gott auch loben kann. Gelobt seist du, Herr, durch unseren Bruder, den leiblichen Tod. Der Glaube erinnert uns daran, dass wir vor dem leiblichen Tod keine Angst zu haben brauchen, denn ob wir leben, ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Und mit Paulus wissen wir, dass wir, auch wenn wir aus unserem Leib geschieden sind, bei Christus sind, dessen auferstandener Leib unsere ewige und unzerstörbare Wohnstatt ist. Der wahre Tod hingegen, den wir fürchten sollten, ist der Tod der Seele, den die Offenbarung den zweiten Tod nennt. Bitten wir den Herrn um die Gnade, uns mit innerem Frieden darauf vorzubereiten, diese Welt zu verlassen, wenn er uns rufen wird, in der Hoffnung, auf ewig bei ihm zu wohnen, zusammen mit den Heiligen und mit unseren lieben Verstorbenen.